Sansibar. Paradiesische Insel zwischen Erholung und Nachhaltigkeit mit Susanne. Herzlich willkommen bei Weltweit Wandern, dein Podcast übers Wandern, Reisen und bewegende Begegnungen. Ich bin Christian Lade, der Gründer von Weltweit Wandern. Heute nehmen wir dich mit nach Sansibar, eine Insel, die Sehnsüchte weckt. Allein der Name ist für viele der Inbegriff eines Tropenparadieses. Sansibar liegt etwa 40 Kilometer von der Ostküste Tansanias entfernt und ist weltbekannt für seine traumhaft weißen Sandstrände, das türkisblaue Meer und eine faszinierende kulturelle Vielfalt. Was viele gar nicht so wissen, ist, dass Sansibar weit mehr als nur ein Urlaubsparadies ist. Es ist eine Insel mit einer super spannenden Geschichte, geprägt von Gewürzhandel, verschiedenen Kulturen und Traditionen. Die arabisch geprägte Insel bietet neben diesen bekannten Traumstränden eine wirklich faszinierende Altstadt, Stone Town, die seit 2000 UNESCO-Weltkulturerbe ist und ein großartiges Kaleidoskop verschiedener Kulturen zeigt. Aber bevor ich dann noch weiter so schwärme, gehen wir gleich in medias res. Mein heutiger Gast ist Susanne, unsere langjährige Partnerin auf Sansibar und eine beeindruckende Frau. Susanne ist extra von Tansania für diesen Podcast nach Österreich gekommen. Sie war noch bis vorgestern auf Tansania und auf Sansibar und da gehen wir gleich los. Hallo Susanne.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Schön, dass du da bist. Magst du dich zu Beginn gleich kurz vorstellen, bitte?
Gerne, ich bin Susanne Nebel. Ich komme aus dem Südburgenland, lebe in Stadt Schleining.
Das hört man ein bisschen, ja.
Genau. Und ich bin Sozialanthropologin, Yoga- und Meditationslehrerin.
Wow.
Und habe meine Profession immer als Hobby gesehen. Ich habe gerne mit Menschen gearbeitet und fremde Kulturen besucht.
Das passt ja gut. Und wie bist du da jetzt auf Sansibar gelandet? Du hast ja eine lange Geschichte, erzähl ein bisschen. Du hast ja in verschiedenen Ländern gearbeitet, einige kenne ich selber gut, wie Nepal. Was hat die Susanne so alles in ihrem Leben gemacht schon? Bin neugierig.
Also ich habe nach meinem Studium der Sozialanthropologie dann für die Vereinten Nationen gearbeitet. Und mein allererster Job war für die UNDP in Dar es Salaam in Tansania 1992. So bin ich auf die Insel gekommen, weil wir hatten natürlich in ganz Tansania Entwicklungsprojekte laufen und auch in Sansibar. Ich war dann bis 1999 auf der Insel mit verschiedenen Projekten für die UN, aber auch für die österreichische Entwicklungszusammenarbeit beschäftigt. Und bin dann aber nach Asien gegangen und habe dort für die Asiatische Entwicklungsprogramm, deren ländliche Entwicklungsprojekte als Sozialanthropologin die Social Impact Assessments von großen Infrastrukturprojekten gemacht.
Wow.
Und in dem Zug war ich natürlich in Südasien tätig, das war mein Arbeitsgebiet und eigentlich in allen Ländern Südasiens wie Indien, Nepal, Bangladesch, Pakistan. Aber meine Favoriten waren natürlich immer Indien und Nepal, weil ich durch meine Affinität zu Yoga und Meditation dort immer viel Gelegenheiten hatte zu praktizieren und zu lernen.
Und das hast du ja heute noch auf deiner Villa Bahati gibt es ja ganz viel Yoga, werden wir dann eh noch davon reden. Ja?
Genau.
Kannst du gut. Also geballtes Know-how, wie man mit anderen Kulturen zusammenarbeitet. Meine Tochter, die Laura, studiert das Gleiche, was du studiert hast. Und wie gesagt, deine Geschichte zeigt, weil die Laura sagt immer, was mache ich mit einem Anthropologiestudium? Aber man merkt, man kann da gewaltig viel machen, oder?
Und meine Tochter hat auch Sozialanthropologie studiert und ist jetzt macht jetzt ihren Doktor an der Universität Nijmegen in den Niederlanden und ist viel in Tansania unterwegs. Also wenn man seine Profession liebt, dann finden sich auch die Gelegenheiten daraus, einen Brotberuf zu machen.
Mhm. Leidenschaft leben, oder?
Leidenschaftlich leben.
Also nicht irgendwie schauen, ich muss jetzt unbedingt Betriebswirtschaft studieren, was natürlich auch eine gute Idee ist, aber man kann auch was wirklich, ich sage jetzt unter Anführungszeichen, Exotisches machen und seinen Traum leben. Ja. Und über das werden wir heute, glaube ich, hoffentlich ganz viel reden, wie du das dann auf den Boden gebracht hast. Und deine Tochter kenne ich ja. Und ihr macht ja auch zusammen eure Villa Bahati, eure Herberge da am wunderschönen Strand in Sansibar.
Genau, wir führen die Villa Bahati gemeinsam.
Jetzt vielleicht, wie haben wir uns kennengelernt? Wie bist du da eigentlich zu uns, zu Weltweit Wandern gekommen? Wie ist denn unsere gemeinsame Geschichte? Reden wir da ein bisschen drüber.
Das ist eine interessante, lustige Geschichte auch, weil ich war mit meiner Tochter am Kilimandscharo wandern, also nicht die Bergbesteigung, sondern man kann auch sehr schön um den Kilimandscharo bis zur ersten Hütte raufwandern.
Sehr wunderschöne Vegetation dort, gell? Wissen viele gar nicht so.
Also auch ein schönes Wandergebiet. Und ich war dann in einem Hotel einer befreundeten Tansanierin, die Besitzerin des Hotels, und wir saßen da am Tisch und dann sagt sie, oh, du bist ja Österreicherin, schau mal, da kommt gerade, ich glaube, es war der Hans herein, der ist österreichischer Bergführer und der führt gerade eine österreichische Gruppe rauf auf den Kilimandscharo. Und der hat sich dann zu uns gesetzt und wir haben miteinander geplaudert. Ja, und ich habe ihm von Sansibar erzählt und was wir dort machen, weil wir sind ja erst seit 2017 mit einem Hotelbetrieb und mit einem großen Programm unterwegs und waren ziemlich neu. Und ich habe ihm erzählt, Sansibar ist mehr als nur ein Badeparadies. Ich finde es so schade, dass die Insel mit dieser interessanten, spannenden Geschichte und vielfältigen Kultur
so ein bisschen reduziert wird,
reduziert
oder? Auf Strand und Meer, ja.
Auf einen Badeurlaub. Und dann hat er mal von Weltweit Wandern erzählt und mir dann eben auch einen Kontakt gegeben.
Spannend,
und so bin ich zu euch gekommen und vom Badeurlaub haben wir dann ein schönes Kultur- und Begegnungsprogramm auf Sansibar zusammengestellt.
Und die Zeit hat uns auch ein bisschen so in die Hände gespielt, weil wir haben ja dann ganz viel geredet, dass Sansibar, es war ja bei uns, es war immer so die Badeverlängerung vom Kilimandscharo. Und das hat sich jetzt aber geändert, oder? Sansibar ist jetzt auch bei uns, wir haben eigenständige Sansibar-Reisen, wo man ganzen Urlaub nur, sage ich jetzt unter Anführungszeichen, dort verbringt, weil es eben so viel bietet. Und das hat sich eben jetzt auch seit Corona, glaube ich, war da so ein starker Umbruch.
Ja, seit Corona ist Sansibar eine eigene Destination geworden, weil wir waren während der Epidemie offen. Eines der wenigen Länder, Tansania, hat nicht zugesperrt, hatte keine Lockdowns. Und somit gab es einen großen Influx von europäischen Touristen.
Die dann dort Monate Touristen verbracht haben, wahrscheinlich so zum Arbeiten, so Corona-Flüchtlinge, sagen wir jetzt.
Corona-Flüchtlinge, genau. Genau. Und das hat dann Tansania schon auf die, in das Bewusstsein der Menschen, der Touristiker, aber auch der Gäste
Sansibar,
gebracht. Sansibar, das ist ja spannend, das ist ja interessant, da kann man ja auch nur nach Sansibar fahren, ja, ohne das mit einer Safari oder der Kilimanjaro-Besteigung zu verbinden. Mhm.
Ja, wie gesagt, wir haben das dann beobachtet. Die Buchungszahlen sind rauf gegangen. Und es liegt natürlich auch ein bisschen an dir, an der Villa Bahati. Du sagst ja, du bist keine typische Touristikerin, kommst eben von Entwicklungszusammenarbeit und bist natürlich dadurch eine ideale Partnerin von uns, wo wir doch immer auch schauen, dass wir Reisen machen, wo wir wirklich das Land kennenlernen, Kontakte mit den Leuten haben und ein bisschen abseits von so unter Anführungszeichen Massentourismus sind. Gehen wir vielleicht gleich zu der Villa Bahati, deinem Leben. Wie sieht denn so ein typischer Tag in deinem Leben auf Sansibar aus? Wie gesagt, vor 2 Tagen warst du ja noch dort, sagst, wir sind jetzt im Sommer, wo wir den Podcast aufnehmen und sagst, puh, in Österreich ist aber viel heißer als bei mir zu Hause. Das ist schon einmal interessant, weil man hat so im Kopf, dort ist ja nur heiß, wenn es so tropisch ist. Und du sagst, puh, österreichischer Sommer ist ein Urlaub in der Hitze, bei dir ist es kühler.
Mhm. Ja, so ist es. Gerade kommen wir aus der Regenzeit raus in Sansibar.
Also es ist jetzt Juli.
Es ist jetzt Juli nach der Regenzeit, die von April bis Mitte Juni Regenzeit in Sansibar. Und da kühlt es dann schön ab. Und es ist eine schöne Reisezeit auch im Sommer, gerade im Juli, August, September, weil die Luft ganz aufgeklärt hat.
Gute Sicht wahrscheinlich.
Gute
oder?
Sicht, ja. Der ganze Dunst ist weg. Und die Farben, diese Farbenpracht des Meeres, das Licht wird einfach viel intensiver. Und es ist kühl abends.
Wow.
Wir haben Temperaturen jetzt zum Beispiel nicht über 25 Grad.
Ja, arg, oder? Das ist witzig. Kommt aus den Tropen und klagt über Hitze. Und wie ist jetzt so dein Alltag dort?
Also,
das wollten wir eigentlich. Bin ich ein bisschen abgeschweift jetzt, ja.
Der Alltag ist eben angepasst an was eben gerade vor sich geht. Also nach der Regenzeit haben wir mal Renovierungsarbeiten zu machen. Das heißt, ich komme gerade aus Renovierungsarbeiten, wo wir, weil es ja enorme Wassermassen dieses Jahr gab, alles neu streichen müssen. Wir haben die Badezimmer auf neuestem Standard gebracht, die Gelegenheit einfach genützt, um auch vieles auszubessern. Dann nach dem Regen viel Wasser, fällt dann auch oft die Elektrik aus. Die müssen wir dann auch wieder auf letzten Stand bringen. Und ja, und ich habe mich damit beschäftigt, eine Solaranlage, die dringend nötig wäre, weil wir so viele Stromausfälle haben, jetzt mal in Angriff zu nehmen und habe die ersten Angebote bekommen und bin da jetzt dran, die zu evaluieren.
Spannend. Wir haben ja im März haben wir uns getroffen zuletzt, vor ein paar Monaten, da hast du gerade gesagt, das Projekt möchtest jetzt angehen, da gibt es verschiedene Anbieter und da musst du halt schauen, muss man sich gut überlegen. Ist immer eine große Investition, aber freut mich, dass du da auch auf nachhaltige Energie jetzt setzt in deiner Villa Bahati. Ja. Ja, wir haben uns ja im März getroffen, Stichwort Weltweit Wandern Partner Academy. Hat mich irrsinnig gefreut, dass du da dabei warst. Erzähl mir da ein bisschen was, wie war das für dich quasi? Du warst ja das erste Mal dabei, bist ja noch nicht so lang unsere Partnerin, also ein bisschen vor der Corona-Zeit haben wir zwar 17 oder so, 2017 quasi circa. Ja, wie war das für dich?
Inspirierend und spannend. Ich bin ohne Vorstellungen gekommen und war dann so positiv überrascht über die weltweit Wandernpartner, die aus aller Welt angereist kamen mit ihren interessanten Projekten und Tourismusorten. Also einfach eine große Inspiration für mich, weil ich gute Freunde gefunden habe, mit denen ich in Kontakt bleiben kann, mit denen wir tauschen uns aus, zum Beispiel über die Solaranlage.
Ja, zum Beispiel in Madeira haben die das vor ein paar Jahren, das
schon
Projekt.
Gemacht,
da kann man irgendwie dann reden, wie war das bei dir? Was funktioniert, was funktioniert nicht? Ja.
Und das Schöne ist, dieses Gemeinschaftsgefühl, das sich dann entwickelt. Die Familie weltweit wandern.
Ja, ist inzwischen wirklich so. Also du bist ja neu, aber viele kennen sich schon von unseren gemeinsamen Partnerreisen durch Marokko. Und dann, wenn es dann so ein Treffen gibt, ist immer ein großes Hallo und wie geht's dir? Und jetzt 2-3 Jahre nicht mehr gesehen. Wie schaut's aus bei dir in Marokko, bei eurem Hotelprojekt, das jetzt quasi vielleicht schon beginnt und so weiter und so fort. Also ist echt spannend, ja. Aber gehen wir wieder zurück zu Sansibar. Wir haben schon gesagt, das ist ein bisschen, hat es noch das Image und das auch zu Recht. Also das Meer, die Farbe ist ja, war vor einigen Jahren, hatte ich das Glück, selbst dort zu sein. Unglaubliche Farbe des Meeres, der weiße Sand, diese knalliges Blau, Türkisblau. Aber wie kann man sich das vorstellen? Wir haben schon gesagt, das liegt, 40 Kilometer vor der Küste?
Von Tansania.
Genau. Wir reden jetzt von der Ostküste. Entschuldige, schon.
Liegt vor der Ostküste.
War auch eng verbunden mit dem Oman. Über das können wir noch ein bisschen reden, habe ich damals irgendwie gelesen. Der König oder der Kalif Sultan von Oman hat von Sansibar aus regiert, teilweise. Mit dem Boot war das eine kurze Strecke. Und ja, wie groß ist die Insel? Erzähl mir mal ein bisschen was. Wie kann man sich das vorstellen?
Also Sansibar besteht eigentlich aus zwei Inseln. Und was wir umgangssprachlich Sansibar nennen, ist die Insel Unguja. Und dann gibt es noch die Schwesterinsel Pemba. Und
die ist oben,
glaube ich.
Die ist nördlich. Ja.
Und da wir sind gut, nicht zu weit weg vom Festland gelegen. Wir haben gute Fernanbindungen zum Festland und auch gute Kleinflugzeuganbindungen nach Arusha und Norden von Tansania. Das heißt, wir liegen schon sehr strategisch günstig. Man kommt gut hin.
Ja.
Seit der Corona-Zeit hat sich der Tourismus natürlich stark vergrößert und es fliegen jetzt auch viele internationale Fluggesellschaften direkt Sansibar an. Groß ist die Insel nicht, ungefähr 1600 Quadratmeter und wird hauptsächlich von der Swahili-Bevölkerung bewohnt, 90% Swahili, aber eben auch Inder und Araber und viele Festländer, die jetzt auch nach Sansibar kommen, weil es dort Arbeitsmöglichkeiten gibt.
Weil man gut einen Job findet.
Ja. Genau.
Ja, die Insel hat ja so eine starke arabische Prägung, habe ich am Anfang schon gesagt. Stichwort Oman, Gewürzhandel, ist aber auch afrikanisch. Also es ist wirklich, du sagst auch, viele Inder sind wegen diesem Seehandel, denke ich mir, damals an der Küste entlang gekommen. Genau. Was macht diese kulturelle Mischung aus? Und gehen wir vielleicht so ein bisschen in die Geschichte rein. Wie ist das entstanden?
Dieses Völkergemisch, das wir ganz besonders gut in Stone Town beobachten können, kam zustande, weil Sansibar eine Insel war, die für den Handel genutzt worden ist. Es war ein guter, zentraler Stützpunkt im Meer zwischen Arabien und Afrika. Und im 15. Jahrhundert kamen zwar die Portugiesen, die haben die Insel als Handelsstützpunkt benutzt, bis dann die Omani-Araber im 18. Jahrhundert dann Sansibar quasi, will nicht sagen okkupiert, aber eingenommen haben und der Sultan von Oman auch seinen Wohnsitz und Regierungssitz nach Sansibar verlegt hat. Das hat natürlich gute Gründe gehabt, weil der Handel mittlerweile so lukrativ war, vor allem auch mit Elfenbein und Sklaven,
Ich wollte schon sagen, das ist ein bisschen die düstere, Geschichte,
die düstere Seite der Geschichte.
Von Europa, von den Kolonien, aber eben auch von der afrikanischen Küste. Das
ja, es ist, glaube ich, auch weniger bekannt, dass eben das, der ostafrikanische Sklavenhandel aus dem Sudan, Kenia, heutiges Tansania und Kenia, dass die in die arabischen Länder gekommen sind.
Weil auf der Westküste ging es ja dann rüber in die USA, nach Kuba, in die ganzen neuen Kolonien. Und bei euch im Osten ist quasi für den arabischen Raum war das quasi gratis Arbeitskräfte, schreckliche Zeit.
Und da hat sich dann eine Plantagenwirtschaft entwickelt.
Auf Sansibar.
Auf Sansibar, wo die Sklaven eben auch eingesetzt worden sind als Arbeiter, aber dann auch teilweise eben nach Arabien verschifft worden sind. Und somit endet die Geschichte hier nicht, die arabische, weil es gab dann eine Revolution, wo der Sultan aus der Insel rausgeschmissen worden ist.
Wann war das?
Das war 1964 erst.
Okay, da bin ich geboren. Also quasi für mich geschichtlich, also zeitgeschichtlich, ja, lebensgeschichtlich. Ja.
Und dadurch die Araber Einfluss verloren haben. Mittlerweile, da es jetzt eine Demokratie gibt, die basiert auf mehreren Parteien, hat sich das Klima von einer sozialistischen Regierung hin zu einer Multi-Party-System-Regierung verändert und Ländereien und Häuser werden an die Araber wieder zurückgegeben.
Also die alten, Beziehungen sind wieder
sind
da.
Sind wieder da. Und wir leben sehr harmonisch miteinander. Die Swahili, afrikanische Bevölkerung, die Inder. Die Inder, die auch schon im 19. Jahrhundert sich auf Sansibar, aber auch in Tansania angesiedelt haben. Inder waren immer die Händler, die auch in den kleinen Dörfern einen kleinen Handelsposten errichtet haben, um dort Reis, Mehl, Grundnahrungsmittel, die man
also Geschäfte eigentlich, Geschäfte und die mit ihren Beziehungen nach Südafrika und dann rüber nach Indien quasi dann in einer sehr kleinen Struktur arbeiten, gell? Spannend, die Inder, ja. Sieht man der ganzen Küste. Der Gandhi war ja auch lang in Südafrika und ist dann zurück. Da merkt man irgendwie diese Verbindung von Afrika mit Indien, ja. Was mir so einfällt ist, was ich in Festland Tansania damals schon gesehen habe, war schon so der Einfluss von arabischen Ländern, die dort investiert haben, Gemüseplantagen hat man, habe ich gehört, beim Drüberfliegen, da ist ganz grün, das hat irgendwie ein arabisches Land aus den Ölstaaten, hat diese Länder und die tun dort Gemüse anbauen. Wie ist das mit den Chinesen? Kriegt man da was mit auf Sansibar? Weil die sind ja auch sehr aktiv in Afrika mit Rohstoffen und ja.
Sind sehr aktiv geworden. Die Chinesen bauen gerade das Straßennetz aus.
Auf Sansibar.
Auf Sansibar. Bringen da halt ihre eigenen Maschinen mit.
Und Arbeiter teilweise.
Und Arbeiter teilweise. Und tun sich auch in der Landwirtschaft natürlich sehr um.
Die sichern sich schon so ein bisschen die, sagen wir mal, Pfründe. Ja, also ich finde das ja immer total spannend auf seiner Reise. Ich war jetzt gerade in Ladakh, da kriegt man auch viel mit, so mit den Nachbarbeziehungen. Man kriegt immer auf seiner Reise viel Weltpolitik mit. Wir leben da in Europa, wir kriegen unsere Zeitungen, es sind unabhängige Medien, aber es ist so ein Europabild. Und jetzt in Asien, in Indien, habe ich gefragt, was sagt ihr vom Ukraine-Krieg? Und die, kriegen wir eigentlich nichts mit. Wir haben da Pakistan, wir haben unsere eigenen Probleme. Man sieht immer, auf verschiedenen Seiten der Welt sind die Probleme immer anders. Und wir wiederum kriegen fast nichts mit vom Krieg im Sudan. Ich will jetzt nicht viel über Kriege reden, aber ich finde es total spannend beim Reisen, weil man da andere Blickwinkel einnehmen kann, oder?
Ja.
Und wie gesagt, du lebst ja dort und siehst dann quasi, der eurozentrierte Blick ist nicht der einzige Weltblick. Da merkt man eben, woanders sind die Chinesen aktiv, Russen kriegt man mit, ich will das jetzt nicht so viel ausreiten, da sind ja auch sehr aktiv in Afrika.
Die waren vor allem während der Corona-Pandemie sehr stark vertreten als Gäste auf Sansibar. Einige sind geblieben, aber die Mehrheit ist abgewandert wieder in leichter von Russland aus erreichbare Destinationen wie die Türkei zum Beispiel.
Ja, okay, ich will da jetzt nicht so weit aus. Gehen wir wieder zurück vielleicht zu unseren Weltweit-Wandern-Gästen, zum Europa quasi zentrierten. Sind ja viele, viele Europäer unterwegs, viele Deutsche, aber auch Österreicherinnen sind auf Sansibar. Was erstaunten da die Gäste am meisten, wenn sie kommen? Man hat ja eben so dieses Bild, Sonne, Strand, Meer. Und dann gibt es aber Meer mit H, also viel mehr als nur Meer zu sehen. Was sagen da die Menschen? Wie sind die Reaktionen?
Also der erste Eindruck, den meine Gäste, wenn sie in der Villa Bahati ankommen, euphorisch mir mitteilen ist, wow, was für eine Farbenpracht. Dieses Meer mit den türkisblauen Schattierungen, mit den Gezeiten Ebbe und Flut. Wir leben ja vor einer Lagune und kriegen Ebbe und Flut, eine sehr hohe, wir haben einen Flutstand von 4 Metern. Also wenn dann das Meer zurückgeht, sich zurückzieht Richtung Riff, dann haben wir vor uns eine weiße Lagune, wo die Frauen dann, die einheimischen Frauen, Seegrasplantagen angelegt haben, wo Fischer mit ihren Auslegerbooten unterwegs sind. Und ich bin sehr froh, in Giambiani zu sein, weil wir sind nicht wirklich vom Tourismus überlaufen worden. Bei uns gibt es auch noch keine Motorboote, sondern bei uns liegen eben vor der Villa Bahati und am Strand noch die Ngalawas, die Auslegerboote, mit denen man nur innerhalb der Lagune fischen fahren kann.
Also es geht nicht oder ist nicht erlaubt?
Es geht einfach nicht. Aha, du kannst nicht über das Riff hinausfahren, da brauchst du dann ein Boot mit Tiefgang.
Ja, das muss ich sagen, das hat mich auch so erstaunt, also dieses flache Meer. Und dann steht man in der Früh auf und wenn Ebbe ist, sieht man plötzlich das Meer gar nicht mehr, weil hunderte Meter ist, also es ist wie, als ob sie die Landschaft jeden Tag zweimal ist es, oder?
Zweimal
komplett verändert. Man ist zweimal in einem anderen Landgebiet, ich will jetzt nicht übertreiben, aber das ist ganz stark auf Sansibar. Ja.
Und das dominiert natürlich auch unseren Alltag und diese Aussicht von der Villa Bahati, wo wir vor dem Garten eine Plattform haben, wo man eben ja, die Lagune wie aus einer Loge betrachten kann. Das, finde ich, ist das, was den Leuten am meisten gefällt, wenn sie ankommen. Und einmal sagen, ach, das kann nicht wahr sein. Das ist
ja Erholung. Ja, genau. Und die Plattform, das klingt ja ein bisschen nach Yoga, oder? Oder ist das dort oder woanders?
Ja, das ist, wir haben eine Yoga-Plattform, aber von der man direkt eben auch auf das Meer blicken kann. Aber wir haben auch eine Plattform direkt am Strand, wo man bequem sitzen kann. Das nützen wir als Lounge Area für Sundowners, aber auch für unsere Abendessen. Werden dort eingenommen oder wenn wir spezielle Events machen, ist das eben auch auf der Plattform mit dem 180-Grad-Blick in die Lagune des Indischen Ozeans.
Und Giambiani ist, wo kann man sich das vorstellen, wo deine Villa Bahati ist?
Wir sind im Südosten der Insel.
Okay.
Südosten.
Ich gehe so runter und dann Richtung Meer, also nicht Richtung Festland, sondern Richtung offenem Meer, ja?
Genau. Von der Stadt kommend sind wir ungefähr eine Stunde entfernt.
Die Stadt ist
Stonetown.
Stonetown, über das möchte ich dann eh gleich reden. Ja?
Und Giambiani, wie gesagt, war eben bis 2020 ein sehr verschlafenes Dorf, wo im Nachbardorf Pace und in den anderen Orten entlang der Ostküste, der Nordostküste, schon sehr viel Tourismusentwicklung stattgefunden hat, war Giambiani verschlafen, hatte wenige Shops und als Attraktion einfach die Lagune und den Strand.
Schauen und das Meer anschauen quasi und diesen Wechsel mitkriegen.
Von Ebbe und Flut. Und eben auch, wenn Ebbe ist, die Lagune begehen.
Wandern.
Wenn ich meine Strandspaziergänge mache, entlang des Meeres, dann kann ich das nur machen, wenn das Meer sich zurückzieht. Und wenn das Meer dann ganz sich zurückgezogen hat, kann man eben sehr schön auch in die Lagune spazieren und diese Atmosphäre genießen.
Ja, dann ist man angekommen, dieses Wow, so schön, also so Blicke. Wie geht es dann weiter? Was macht man so in so einer Woche auf Zanzibar? Was gibt es da alles? Wir haben schon gesagt, Stonetown, UNESCO, Weltkulturerbe, da sind wir jetzt ganz intensiv unterwegs und kriegen dort ganz viel mit.
Also Zanzibar ist ja bekannt als die Gewürzinsel. Und die Gewürzplantagen, vor allem die staatlichen großen Plantagen, die können besucht werden. Und wir bieten dann eben eine Gewürzplantagenwanderung an, die wir dann, weil es in der Nähe von Stonetown, weil die dort liegen, eben mit einer Stonetown-historischen Stadtführung dann verbinden.
Und Stonetown, ich erinnere mich an diese wahnsinnig schönen Holztüren, oder? Das ist so typisch, so arabischer Kolonialstil, oder wie kann man sich das vorstellen? Stone klingt nach Stein an, aber diese Holztüren sind natürlich großartig.
Ja, aber da hast du recht, die Stonetown ist aus Steinen gebaut worden. Die Insel besteht aus Korallensteinen.
Aus diesen schönen.
Und aus diesen Korallensteinen wurden eben auch die Häuser errichtet vor dem Zement und vor Ziegeln. Zement und Ziegeln gibt es bei uns erst seit kurzem. Und für die Tourismusentwicklung wird das auch benötigt, weil du kannst natürlich nicht so viele Korallensteine da für die Hotels abbauen. Ja. Ne? Und die Korallensteine haben dann im Laufe der Zeit so eine Patina. Die werden gekalkt und jedes Jahr nach der Regenzeit sind die dann halt etwas, schauen aus, als ob sie verschimmelt wären.
Haben eine Patina, sage ich jetzt schön, oder?
Ja. Schön gesagt, eine Patina, was auch das Flair von Stonetown ausmacht.
Okay.
Ja? So ein bisschen ein morbider Charme, weil es noch nicht zu Tode renoviert wurde. Okay. Es gibt zwar Anstrengungen jetzt, nach der Regenzeit alle Häuser zu weißeln, aber trotzdem hat es eben noch dieses Flair von einer arabisch-indisch geprägten Kultur.
Zur Zeitreise, stellen wir vor, in die Vergangenheit, oder?
Ja. Mit den engen Gässchen, durch die du spazieren kannst, verwinkelt, man kann sich auch verlaufen, wie in den Basaren halt in Arabien oder in Marokko.
Wunderschön. Und das Ganze ist UNESCO-Weltkulturerbe, mit diesen Korallensteinen so einzigartig
und
ist.
Und weil eben diese Holztüren, die du erwähnt hast, von den Indern und den Omanis, den Händlern als Zeichen des Reichtums in ihre Häuser eingebaut worden sind. Die wurden in Zanzibar geschnitzt.
Aus welchem Holz sind die dann? Unterschiedlich?
So Hartholz.
Okay, ja. Tropenholz.
Einerseits Tropenholz, ja. Einerseits Teak, ja, und okay. Andererseits, was wir Mninga nennen. Mhm. Also ein Hartholz, das die Regenzeiten übersteht.
Ja, okay.
Und davon gibt es noch über 500 dieser historischen Türen.
Ja.
Und wenn du diese Stadtwanderung machst, werden eben die verschiedenen Stile dieser Holztüren auch vorgestellt, weil ein Omani eine andere Holzschnitzerei hatte als ein als die Inder zum Beispiel. Man sieht auf den Häusern auch viele Holzbalkone noch. Das ist ein indisches Element. Und viele der Häuser, die Handelsunternehmen beherbergten früher.
Ja.
Diese großen Häuser werden jetzt zum Teil zu Hotels umgebaut.
Das klingt doch schön, oder? In so einem historischen Hotel, das gefällt mir immer selber sehr gut, oder? Wenn man eigentlich jetzt nicht rausgeht zur Besichtigung, sondern man wohnt dort, wo die Geschichte stattgefunden hat. Ja.
Und in Stone Town wird einfach noch gelebt. Also es ist kein Museum.
Also noch nicht der Tourismus quasi völlig überhand genommen. Ja.
Und das wurde nach der Revolution, wurden viele Omani-Araber aus dem Land getrieben, ihre Häuser besetzt. Und das sind auch die, die jetzt zum Teil wieder repatriiert und zurückgegeben werden.
Das hast du gesagt, dass die jetzt wieder durch diese neue Demokratie wieder ihre Besitzungen zurückgekriegt haben zum Teil. Ja? Spannend.
Und aber diese Häuser werden auch bewohnt von den Einheimischen, die damals nach der Revolution auch in die Häuser gebracht worden sind, die leeren Häuser gebracht worden sind, an landlose Bauern hauptsächlich. Und die Nachkommen dieser Menschen, die leben noch in diesen Häusern und da wurdelt es in den Gassen, die Kinder spielen in den Gassen, Fußball, ja.
Also es klingt sehr lebendig und bunt, ja. Vor allem eben diese verschiedenen Kulturen, wie du eben gesagt hast, die Inder, Araber von allen möglichen Ländern, die hierher gekommen sind durch den Handel, voll spannend. Was gibt's noch so zu sehen? Was machen wir noch? Yoga ist ein großes Stichwort auf seiner Woche auf Sansibar.
Spielt ja, wir beginnen den Tag mit Morgen-Yoga und mit Meditation. Eben auf unserer Yoga-Kibanda, Yoga-Schala, die mit Blick auf das Meer mir immer wieder die besten Bewertungen liefert von den Gästen.
Ja.
Die Natascha, die auch über uns geschrieben hat in eurem Code-Katalog, sagt immer, ich kann gar nicht glauben, dass das wahr ist, wenn ich da jeden Morgen Yoga mache vor diesem Hintergrund.
Und dann kann man noch wandern durch Dörfer, oder? Das ist das umliegende Dorf. Ciambiani sind wir unterwegs. Was kann man da so erleben?
Also
so
das Dorf Ciambiani ist ein Swahili-Dorf und ein Fischerdorf.
Swahili ist ein afrikanischer Stamm vom Festland, oder? Kann man das so sagen?
Von der Küste Kenias. Und der Küste Tansanias.
Die haben eine eigene Sprache, nehme ich an, oder?
Ja. Die Swahili. Und auch die vorgelagerten Inseln, wie Lamu in Kenia, Pemba und Unguja. Da leben die Swahili. Und die Swahili leben in einer Gemeinschaft, würde ich sagen, mit dem Meer. Wir leben alle im Rhythmus von Ebbe und Flut, von dem, was das Meer hergibt und das, was die Menschen, die Frauen zum Beispiel, eben auch produzieren, wie ihre Seegrasfarmen und viele Flechtereien. Wir wollten damals, 1999, gab es eine NGO, die ich gegründet habe. Und wir wollten, als der Tourismus begonnen hat in Sansibar Fuß zu fassen. Das war ungefähr so um 99, 2000. Mhm. Die Swahili-Kultur den Menschen nahe bringen. Mhm. Und nicht nur, dass sie ins Hotel kommen und dort ihren Badeurlaub verbringen, sondern auch rausgehen, dort Begegnungen mit den Menschen haben, sehen, wie sie ihren Alltag gestalten und vor allem auch, wie und womit sie leben. Mhm. Denn damals gab es noch keine Geldökonomie. Mhm. Also man war Selbstversorger. Mhm. Das hat sich natürlich jetzt verändert, aber zum Beispiel die Kokosnuss spielt eine ganz große Rolle im Leben der Swahili.
Welche?
Die Kokosnuss, alle Teile der Kokosnuss werden verwendet. Die Nuss wird zum Kochen verwendet. Man schabt das Kopra, das innere Weiße der Kokosnuss raus, woraus dann Kokosmilch produziert wird. Die Schalen werden auch weiterverwendet, damals auch noch als Schöpflöffel. Die Blätter der Kokospalmen, die werden getrocknet und geflochten. Daraus besteht das Dach der Villa Bahati, die ist mit Kokospalmen gedeckt. Und
ja, das kann man alles erleben auf den Spaziergängen.
Kann man alles erleben.
Da ist man unterwegs. Du hast ja Projekte dort, vor allem mit Frauen, glaube ich, und bist da sozial sehr aktiv in deinem Umfeld.
Ja, und wir haben eben dann diese Cultural Village Tour ins Leben gerufen, die sehr, sehr, sehr gut läuft und gut ankommt bei den Menschen, weil sie einfach das Gefühl haben, jetzt in einer Swahili-islamischen Kultur ein bisschen besser zu verstehen, was da vor sich
geht. Und das ist ein Geben und Nehmen, weil ja die Menschen, die besucht werden, natürlich auch davon profitieren, dass sie Geld verdienen und mit ihrem Handwerk und ihrem Leben da quasi auch Geld verdienen können. Ja.
Ich glaube, wichtig ist auch noch zu erwähnen, dass wir damals schon, als wir die Entwicklungsprojekte, die von den Österreichern finanziert wurden, auch deswegen gestartet haben, weil es schon so Initiativen gab, wie die Farmkultur, wie ich Landwirtschaft auf Korallenstein betreiben kann. Und da ist mir dann der Mualimu Suha vorgestellt worden. Mualimu ist der Lehrer. Der auf dem Korallenstein angefangen hat, ein Farming, also anzubauen. Und hat uns dann gezeigt, wie er diesen Korallenstein öffnet, wo es dann Erdtaschen gibt. Und in diese Erdtaschen hat er dann angepflanzt. Mohogo, die Jamswurzel, verschiedenste Bäume, die Banane, Limettenbäume. Und auch wächst aber weniger gut die Mango und die Passionsfrüchte.
Und da geht man herum und sieht eben und sieht vom eben Handwerk, dann, von der Landwirtschaft, mit einem einheimischen Guide wahrscheinlich, oder?
Und der Mualimu Suha ist deswegen auch wichtig zu erwähnen, weil er hat quasi diese Landwirtschaft auf der Insel revolutioniert. Bis dahin gab es keinen Anbau auf dem Korallenstein. Es gab nur Anbau auf den Plantagen im Landesinneren, wo es fruchtbare Erde gab. Und damit hat er die Landwirtschaft revolutioniert, kann ich sagen, weil jetzt jeder auf Sansibar, jeder Einheimische eine Farm, eine Shamba hat und dort anbaut.
Also war wirklich ein Vorreiter und der ist aus deiner Gegend, oder? Oder ist das von deinem Gebiet?
Der kommt aus Mualimu Suha kommt aus Kikadini, dort in dem Gebiet in Jambiani, wo die Villa Bahati liegt. Von daher kennen wir uns.
Ja, okay. Ja. Dein erweiterter Nachbar quasi hat die Landwirtschaft neu quasi gedacht. Super. Mhm. Braucht oft so Visionäre, oder? Die dann was umkrempeln und neuen.
Und das kannst du dir nicht vorstellen, wenn du jetzt die Insel bereist, wo es überall Bananen angepflanzt werden, wo diese Jamswurzel jetzt wächst. Und es gibt keine Fehlernährung mehr bei den Kindern.
Die also damals, macht so viel aus, ja.
Die damals in den 90er Jahren war das schon extrem noch.
Und das Meer ist natürlich, das ist vor deiner Tür, wie erlebt man das? Also man schaut es an, aber man kann ja mit dem Boot rausfahren, man kann schnorcheln, denke ich mir. Die Korallen sind sicher auch unter Wasser, nicht nur tolles Baumaterial, wenn sie abgestorben sind. Wie erleben unsere Gäste das Meer?
Das Meer ist natürlich für uns, als wenn wir ein Programm entwickeln, der Hauptbezugspunkt. Mhm. Wir wandern zwar auch im Korallengebiet, aber die meisten Aktivitäten machen wir auf mit dem Meer.
Mhm. Und was ist das?
Wir machen Ausflüge mit dem Auslegerboot in die Lagune. Mit dem Auslegerboot fahren wir auch zu schönen Schnorchelplätzen, wo es rote und blaue Seesterne noch gibt. In Mengen, wo wir immer darauf hinweisen, bitte lasst die Seesterne, wo sie sind, nicht rausnehmen, nicht mal zum Fotografieren. Und auf einer traditionellen Dhow, das ist jetzt das Segelboot, das seetüchtig ist. Hat einen Tiefgang, wird auch auf Sansibar hergestellt, große Segel. Mit so einer traditionellen Dhow machen wir eine Sunset Cruise auf dem Meer. Und das Neueste im Programm ist eine Stand-Up-Paddle-Tour durch Mangrovenwälder. Mangroven, die es nicht weit von uns im Tatschwaka Bay gibt, wo wir durch diese diese Kanäle mit dem Stand-Up-Paddle durchfahren.
Weil Mangroven sind ja Pflanzen, die quasi im Salzwasser Bäume, Wurzeln, die im Salzwasser wachsen können, am Strand quasi oder an der Küste.
Ja. Die werfen ihre Samen ab und zwar genau in die Richtung fallen sie, dass sie dann im Sand und im Salzwasser wurzeln können. Und das sieht man dann auch ganz schön auf dieser Tour durch die Mangroven, weil wir da ein Projekt unterstützen, die Mangrovenaufforstung fördern. Und die Mangroven sind ein ganz wichtiger Bestandteil der Erosionskontrolle an den Küsten.
Dass es nicht weggeschwemmt wird.
Genau, deswegen ist es so wichtig, die zu schützen.
Zu den Booten möchte ich nur was sagen. Wir haben jetzt über zwei Boote geredet, die Fischerboote mit diesen Auslegern, mit denen wir dann zum Schnorcheln rausfahren. Und diese Dhows, das kann man ja im Oman sehen. Wir besuchen bei unserer Oman-Reise eine Dhow-Werft und diese hochseetüchtigen Boote aus dem Oman waren sie auch, die diesen Seehandel und die Oman und Sansibar verbunden haben. Und Oman ist ja ganz schön weit weg. Wie weit ist denn das? Das ist ja weit über 1000 Kilometer weit oben im Norden, oder? Weißt du, wie weit es weg ist?
Ich weiß nicht genau, wie weit es weg ist.
Aber sehr weit weg.
Aber das braucht schon ein paar Tage, ne? Wenn man da runter segelt.
Ja, genau.
Und dieser Handel war ja mit den Monsunwinden nur möglich, die ein halbes Jahr weht eben der Monsunwind aus dem Nordosten und dann aus dem Südwesten.
Also da kann man runterfahren und ein halbes Jahr später kann man wieder rauffahren.
Genau. Und das ist ja auch spannend. Da hat sich dann eben auch diese Kulturvermischung ergeben. Die Händler, die da ein halbes Jahr auf Sansibar waren, die haben dann Familien gegründet, ein Haus gebaut und hatten dann halt Familien im Oman, aber auch in Sansibar.
Okay, Halbjahresfamiliensystem mit dem Wind. Spannend, ja. Wir haben ja schon geredet, wie toll man auf den Korallen Bananen und tolle Sachen anbauen können. Wir haben von den Gewürzfarmen, wo man Pfeffer und alle möglichen Gewürze sieht, wie sie angebaut werden. Das Stichwort wäre zum Essen. Was gibt's denn Tolles zu essen auf Sansibar?
Also nicht nur...
Lauft mir schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich da
nicht nur sehen, ja, sondern mit allen Sinnen erleben können, ja, diese Gewürze. Und auf so einer Gewürzwanderung durch die Plantagen werden alle Gewürze vorgestellt, die einfach auf der Insel wachsen, für die Sansibar berühmt ist.
Was ist
das? Das ist der Sansibar-Pfeffer. Goldprämiert und eines der besten Mitbringsel von der Insel. Kardamom, die Gewürznelke. Die Gewürznelke, die ein wichtiges Exportprodukt war, noch bis in die frühen 20er, 1920er, 30er Jahre. Dann hat sie ihren Platz abgegeben an Indonesien. Trotzdem werden Gewürznelken nach wie vor angebaut und exportiert und natürlich in der Küche benutzt.
Da riecht es nach Weihnachten für mich, oder? Lebkuchen und so, oder? Ja, genau.
Also die sansibarische Küche ist natürlich von diesen Gewürzen bestimmt. Und,
was kann man sich da vorstellen?
Wir leben am Meer. Daher gibt es viel Fisch und Meeresfrüchte. Reis wird ja auch in Tansania angebaut, in Mbeya. Das ist eigentlich unser Reis, den wir so gerne mögen. Der eigene tansanische Reis, der einfach so viel besser schmeckt als der importierte asiatische Basmati. Und aus dem Reis werden dann verschiedene Gerichte hergestellt. Pilau-Reis, Gewürzreis, wo alle Gewürze, die ich da vorhin genannt habe, auch die Nelke, die und der Zimt reinkommen und dann als mit Fleisch oder Gemüse dann angeboten werden.
Und sicher auch Kokosnuss, weil du gesagt hast, die wird in allen Teilen verwendet, sicher zum
Essen.
Und
ganz wichtig, die Kokosnuss in den Curries. Das heißt, ein Gemüsecurry, ein Hühnercurry wird mit der Kokosmilch verfeinert.
Das ist wieder ein bisschen der indische Einfluss, oder? Das Curry, ja.
Da hat dann Sansibar ihre eigene Variante, das Masala. Masala ist auch eine Gewürzmischung, wie Curry eine indische Gewürzmischung ist. Die Masala-Gewürzmischung besteht dann eben aus ganz einer eigenen Komposition der Sansibaris, wie sie gerne ihre Curries mögen. Und das wird dann auch so angeboten als Masala. Gemüse-Masala, Hühner-Masala.
Das kauft man fertig gemischt dann.
Das kann man fertig abgemischt schon kaufen.
Wow, da läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Nachhaltigkeit ist ja ein Riesenthema. Wir haben ja jetzt eigentlich die ganze Zeit über Nachhaltigkeit geredet, weil ihr die lokalen Gewürze, die lokalen Produkte, weil du Frauenkooperativen förderst in der Umgebung. Wir haben über die Solaranlage, die jetzt du gerade so in Planung hast. Was gibt's denn da noch zu diesem Thema zu sagen?
Weil du die Frauenprojekte erwähnt hast, würde ich doch gerne mit den Menschen beginnen.
Ja, super.
Weil wir eine Frauenkooperative unterstützen, Safisana Sansibar, Handmade in Sansibar, wo wir interessierte Frauen, die an Schneiderei interessiert waren, ausgebildet haben, Nähmaschinen und Stoffe zur Verfügung gestellt haben und die dann aus bunten afrikanischen Textilien, Taschen, Kleidungsstücke, Tischdecken und so weiter jetzt nähen. Das Projekt besteht jetzt schon seit 5 Jahren, ist ziemlich erfolgreich und kann sich selbst tragen. Also wir haben jetzt mitgeholfen, dass die Frauen eine Kooperative werden. Also es ist aus einem Entwicklungsgedanken entstanden durch Crowdfunding.
Dass du geholfen auch, das Geld aufzusteigen.
Genau, wir haben das Crowdfunding gemacht und haben dann so als Geschenke an die Förderer, die uns Geld gespendet haben, Tischsets und Tischtücher dann verschenkt. Und das ist gut angekommen.
Das ist ja spannend. Wir haben ja einige Projekte da mit Weltweit Wandern wirkt, unserem Verein, der bei uns im Büro sitzt. Und es braucht dann schon immer, also die großartigen Handwerkskünste von Menschen, aber es braucht immer wieder dann ein bisschen auch so den europäischen oder Gästeblick, dass man sagt, was will denn der Gast bei sich zu Hause? Weil oft werden dann Souvenirs erzeugt, die eigentlich keiner will. Und das finde ich so wahnsinnig. Schaut, da ist so viel Arbeit drinnen. Und dann gehen die Leute, ist irgendwie nett, dieses riesig schwere Tuch. Aber wo kann ich das bei uns? Wir haben überall eine Heizung. Der dicke Pullover oder die dicke Haube ist zu warm.
Das ist wirklich ein guter Punkt. Ja. Also es braucht zumindest diese Hilfestellung, den Geschmack der Touristen zu erreichen. Mhm. Ja. Und dann eben das Design so zu verändern, dass es passt und dass es auch angenommen wird. Und wir verkaufen in einem Shop in der Stadt. Mhm. Und
in Stone Town.
In Stone Town und auch in der Villa Bahati.
Aber ich finde, das ist ja eh was, wo man einfach mit den Kulturen gut zusammenarbeiten kann. Weil, wie gesagt, noch einmal, die Sachen, die die Menschen vor Ort selber tragen, sind oft nicht die, die man sich dann kauft und mit nach Hause nimmt. Und dann, es soll ja irgendwie benutzt werden. Weil aber so Kamin, Sims, Dinge, die gibt es immer weniger irgendwie, was man sich aufstellt und verstaubt. Ja, genau, das soll ja irgendwie praktisch sein.
Und es soll ja auch etwas sein, was dort vor Ort erhältlich ist.
Ja, ja? Genau.
Das heißt, ich kann zwar einen afrikanischen bunten Kangastoff nicht so benutzen, wie ihn die einheimischen Frauen benutzen als Wickeltuch im Alltag, aber ich kann daraus Dinge produzieren, die gefallen.
Ja, genau. Und was ich eben immer so schaut finde, die Chinesen sind ja dann oft erfindiger und du hast ja meine eigene Folge über Souvenir kaufen, weil es mir ein großes Anliegen ist, weil ich finde schon okay, wenn man nach China fährt und dort chinesische Sachen, aber dass man auf der ganzen Welt zwischen Marrakesch und Tiflis in Georgien nur chinesische Sachen sieht und der Schmuck, den man findet, dann überall auf der Welt schon gleich ausschaut, weil es aus irgendwelchen Fabriken kommt, finde ich nicht okay.
Also man soll wirklich schauen. Das so aus dem Herzen.
Ja, genau.
Also in unserem Fall kommen sogar die Textilien mit den afrikanischen Mustern.
Ja, ist irre, oder?
Die werden aus China importiert. Ja, ja. Das heißt, wenn wir Stoffe einkaufen, müssen wir wirklich wissen, wo es noch die einheimischen, unter einheimisch verstehe ich aber afrikanisch produzierte Stoffe gibt.
Ja,
tansanische, viele kommen aus Ghana, aus Nigeria.
Okay. Das ist in Ordnung. Ja. Na, da bin ich schon ein bisschen so, möchte ich so Bewusstsein schaffen, weil doch ein Riesenhebel ist, wenn ich lokale Handwerkskunst fördere. Erstens einmal, wenn einmal das Know-how weg ist, dann stirbt ja. Das ist ja quasi oft was nicht Niedergeschriebenes. Und wenn ein Handwerk eine Generation nicht mehr ausgeführt wird, dann ist es weg. Und das ist total schade. Und so wie du sagst, mit seiner Frauenkooperative hat man dann ja oft Dutzende, wenn nicht sogar hunderte Menschen, die von sowas leben können und vor Ort bleiben können. Da gehe ich so wirklich in die Emotion, dass das wirklich wichtig ist, lokale Traditionen zu fördern durch seinen Einkauf. Und da braucht es aber dann oft Europäer oder Westler
eine Hilfestellung,
die das aufzieht. Das ist aber, ich glaube, okay, weil dann wird es besser gekauft.
Ein Beispiel möchte ich da noch geben. Und zwar bieten wir jetzt auch bei uns einen Maasai-Perlenschmuck-Workshop an. Die Maasai sind auf Sansibar am Strand, um ihre Schmuck, um ihre Schnitzereien und so weiter zu verkaufen.
So fliegende Händler.
Und werden halt oft so als Beach Boys nicht anerkannt, haben kein gutes Image auf der Insel, machen aber sehr interessanten und schönen Perlenschmuck. Und wenn ein Gast dann einbezogen ist in die Herstellung eines Armbands, eines Fußbands. Fußbändchen sind ja so in gerade, wo man sich die Namen rein
sticken oder weben.
Reinweben kann. Ja. Das ist für viele eine große Bereicherung. Die mögen das gerne ins Gespräch kommen mit den Maasai-Frauen, die dann bei uns im Garten ihre Waren ausbreiten und anfangen mit den Gästen den Perlenschmuck zu machen.
Ja, voll schön. Es braucht so ein bisschen einen Rahmen, oder?
Aber es braucht einen Rahmen. Eine Wertschätzung auch für das, was da produziert worden ist. Dadurch verändert sich dann auch das, was produziert wird, ins Positive. Und wird oft, weil ja dann eine Nachfrage nach einem besseren qualitativ hergestellten Produkt ist, verändert sich die Qualität.
Im Positiven.
Im Positiven.
Ja. Ja, spannend. Weil man sagt, bessere Qualität, Wirtschaft, Einkommen. Wie ist denn überhaupt mit Sansibar wirtschaftlich? Du hast gesagt, Tourismus ist jetzt im Steigen, weil Sansibar eine eigenständige Destination ist, weil man merkt, da gibt es ja wahnsinnig viel Kultur zu sehen. Wie ist denn so die Entwicklung momentan?
Im Moment geht's steil bergauf.
Ja, okay. Wie ist mit Klimawandel? Merkt man da was?
Im Positiven als auch im Negativen. Es werden endlich mal die Straßen angegangen.
Okay, ja.
Die Menschen wollen natürlich auch angebunden sein und gute Straßen haben. Gehört zur Entwicklung dazu. Wir sehen halt auch durch den Anstieg, dass mehr Arbeitsplätze für die Einheimischen geschaffen werden. Also das auf jeden Fall. Dadurch kommt ein Einkommen in die Familie. Und auf der negativen Seite vielleicht, dass viele große Ressorts plötzlich entstehen, aus dem Boden schießen. Die Regierung möchte gerne in das Luxussegment gehen, weg von dem Ballermann-Partyinsel-Image, das sich da während der Corona-Zeit ein bisschen entwickelt hat. Und es gibt aber zum Glück für uns an der Südostküste diese Entwicklung noch nicht. Also es gibt gewisse Zonen, wo jetzt Luxushotels und Apartments entstehen, meistens im Norden, Nordosten. Und im Südosten, wo wir eben beheimatet sind, gab es diesen Tourismusplan, nur Community-Tourismus dort zu fördern. Und das wird bis dato auch noch eingehalten. Und das heißt, unser wunderschöner, langer, weißer Sandstrand wird nicht von Hotels gesäumt, sondern von vielen Privathäusern, kleinen Hotels, Gästehäusern von Einheimischen.
Und dahinter auch das normale Dorf.
Dahinter dann die Landwirtschaft. Und das heißt, diese Einbindung ins Dorf, ja, das macht es dann auch authentisch.
Und da bist du ja auch aktiv, wie man gehört hat, mit der Frauenkooperative und den Beziehungen zur Landwirtschaft. Und ihr kauft wahrscheinlich auch dort die Produkte.
Genau, ja. Lokale Produkte ist ganz wichtig. Lokale Wertschöpfung. Zum Glück gibt es jetzt Farmen, wo wir direkt unser Gemüse beziehen können. Wir kaufen keine Hühner aus Brasilien,
das die, gibt's auch,
die jetzt gerade den Markt beherrschen möchten. Und ja.
Ja, das ist also mir hat es auf den Kapverden gibt es so riesengroße, ich sage jetzt Tui-Hotels, ich glaube es ist eins, wo mir dann einer, der dort gearbeitet hat, ein Guide, hat gesagt, der hat dort als Manager gearbeitet und das war ihm aber dann zu Massentouristik. Der hat gesagt, das ist dann bei diesen großen Ressorts so, die wollen einen einheitlichen Fisch und jetzt wird auf den Kapverden aus Norwegen der Fisch importiert, damit die beim Abendbuffet den gleichen Fisch haben. Und der einheimische Fischer, der dann vielleicht 30 Fische fängt oder 50, der verkauft nichts mehr, weil das ist dort zu wenig. Es ist ja komplett irre. Also diese großen Strukturen, die passen dann überhaupt nicht mehr mit der lokalen Landwirtschaft zusammen. Ja. Ist ja, ja verrückt. Ja. Also das soll nicht sein. Ja. Mhm.
Ja, da sind wir an der Südostküste wirklich noch wirklich gut dran. Super. Und das schreibe ich auch uns ein bisschen auf die Fahnen, weil wir damals in der Ende der 90er Jahre eben Ökotourismus auf der Insel, da hat der Tourismus ja gerade begonnen, gefördert haben und haben den Commissioner für Tourismus nach Berlin gebracht zur ITB, wo es eben einen Ökotourismus-Workshop und Stand gab. Und das hat dann schon Früchte getragen.
Ja, cool. Mit deinem Berg-Background als Anthropologin, als Entwicklungszusammenarbeitsspezialistin machst du jetzt quasi das, was du wahrscheinlich die ganze Zeit gelehrt oder initiiert hast. Bist du jetzt auf der Unternehmerseite mit einem eigenen Betrieb? Finde ich total spannend und kannst dieses Wissen da rein. Und mit unserer Partnerschaft können unsere Gäste davon profitieren. Voll cool, voll super. Ja, wir sind jetzt so am Ende unserer Ausflüge auf Sansibar. Ich möchte so ein bisschen zusammenfassen. Hilf mir noch vielleicht ein bisschen. Also wir wollten unbedingt zeigen, dass Sansibar nicht nur Strand ist. Es hat diesen wunderbaren Strand und das wunderbare Meer, aber dass da von Gewürzen, von einem UNESCO-Weltkulturerbe, Kulturraum mit der Hauptstadt Stone Town und ganz, ganz viel auch lokales Leben zu erleben gibt. Rund um deine Villa, mit morgendlichen Yogastunden, wenn man möchte, tollen Blicken. Also, dass das wirklich eine Destination ist für dies. Das ist nicht nur ein Anhängsel an irgendwas anderes, sondern das ist eine eigenständige Reise, wo man ganz, ganz viel mitkriegt. Es gibt ja jetzt, glaube ich, auch ein Buch, das du mir im Vorfeld zugeschickt hast. Das können wir jetzt, glaube ich, gut empfehlen. Und was fällt da sonst noch ein, so zum Abschluss?
Ja, gerne. Das Buch, zum Buch vielleicht, das kommt jetzt im September heraus. Das hat meine langjährige burgenländische Freundin und Schriftstellerin Karin Ivancic geschrieben.
Die Burgenland-Connection auf Sansibar.
Genau. Cool, ja. Ja. Und das Buch basiert auf verschiedenen Artikeln, die sie schon über Sansibar geschrieben hat, wo sie eben über die Maasai und die Strandsituation in Jambiane berichtet. Ja, ja. Am Strand ist ja das Leben pur. Mhm. Ein Treffpunkt vieler Kulturen, von Festländern, Inselbewohnern, Gästen, Maasai, die ja Rindernomaden sind, die nur nach Sansibar kommen, um sich dort ein bisschen Geld zu verdienen.
Mit dem Kunsthandwerk.
Und dieses Buch ist kein klassischer Reiseführer mit Tipps und Empfehlungen, sondern beschreibt die Begegnungen mit Menschen und wie sie ihr Blickwinkel auf die Insel, wie sie die Insel sehen, die Entwicklung, die gerade passiert, sehen und empfehlenswert. Als zum Einlesen, bevor man auf die Insel kommt.
Ich mache das immer wahnsinnig gern. Also auch oft so ein bisschen ein Krimi lesen oder eben ein Buch über die Geschichte. Das ist immer, also das finde ich einen tollen Buchtipp. Es gibt ja auch, was mir auch getaugt hat, es gibt diese Sansibar-Prinzessin-Geschichte, oder? Das ist ein zweites Buch, das hat mir auch diese Geschichte mit dem Oman und einer Prinzessin, die, glaube ich, selbst das geschrieben hat, oder?
Genau.
Wie heißt das Buch?
Die Emily Rütte, die Prinzessin von Sansibar, zur Geschichte. Ein vollgeschichtsträchtiges Buch, das beschreibt, wie sie als Prinzessin, als Tochter des Sultans auf der Insel gelebt hat und sich dann in einen deutschen Kaufmann verliebt hat und mit ihm geflüchtet ist in die deutsche Heimat des Kaufmanns.
Ja,
da ist es ihr ja nicht so gut ergangen. Mhm. Und das beschreibt sie ganz lebendig.
Ja, und man kriegt ganz viel mit, wie es eben damals so war. Zu Hofe, bei dem omanischen quasi Sultanpalast. Mhm. Ja, voll spannend. Na, ich glaube, das sind super, sind wir mit unserer Reise, gute Schlussworte. Ja, danke, dass du gekommen bist, frisch herkommen aus Sansibar und das noch so mitbekommen oder mitgebracht hast. Und ja, herzlichen Dank, super, danke.
Gerne.
Ja, hast du noch was zum Sagen?
Ich würde vielleicht zum Abschluss noch damit enden, dieses Gespräch, diese Interaktionen mit Weltweit Wandern, all das, was in der Partnerakademie eben auch passiert ist, zu widmen. Ich möchte es gerne widmen, damit noch mehr Positives entstehen kann. Mhm. Think global, act local. Wie können wir denn das erreichen? Nur in der Gemeinschaft. Mhm. Und wenn wir zusammenhalten und zusammenstehen, dann können wir die Herausforderungen, die uns die globale Weltwirtschaft, der Klimawandel liefert, eben auch besser umsetzen. Alleine können wir das nicht. Mhm. Deswegen finde ich die Gemeinschaft von Weltweit Wandern so wichtig. Mhm. Und wie Yuval Hariri sagte, wenn ihr noch nicht in einer Gemeinschaft seid, dann werdet jetzt Mitglied oder tretet jetzt einer Gemeinschaft bei, noch in dieser Stunde. Mhm. Denn gemeinsam können wir es schaffen, alleine nicht. Mhm.
Voll schön. Danke, Susanne. Jetzt muss ich fast Luft holen für meine Schlusswörter. Ja, danke für dein Kommen und danke auch, liebe Hörerin, lieber Hörer, dass du uns da bis jetzt gefolgt bist und uns da zugehört hast. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, da hätte ich eine ganz, ganz große Bitte. Es gibt noch immer nur, ich glaube, es sind weniger als 1% unserer Hörerinnen, die unseren Kommentar da lassen oder den Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung quasi krönen. Und das ist wirklich, wirklich wichtig. Wäre mir wirklich ein großes Anliegen, weil in dieser großen Welt der vielen Podcasts gehen wir so unter und werden nicht gefunden. Mhm. Also bitte teil uns, like uns, gib uns eine positive Bewertung, weil dann werden wir besser gesehen und das geht ja auch um unsere Message, um unsere Gespräche da ein bisschen breiter in die Welt hinauszutragen. Auf unserer Webseite findest du ganz viel Informationen zu Sansibar, auch ein Artikel von mir zu einer Sansibar-Reise und auch ein kostenloses E-Book mit vielen Tipps, Ausrüstung rund ums Wandern, was man da mitnehmen kann. Unter weltweitwandern.com ist das. Die zwei Büchertipps werde ich in den Shownotes verlinken und ansonsten recht, recht herzliches Danke für dein Zuhören. Dein Christian Lade von Weltweit Wandern.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.